So, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich grüße euch und Sie alle recht herzlich. Einmal diejenigen, die hier im Gemeindesaal sitzen, aber auch all diejenigen, die uns jetzt über Internet zugeschaltet sind, grüße euch und Sie recht herzlich. Freue ich, dass wir heute weitermachen können mit dieser Einheit über die großen Reden im Matthäusevangelium. Derer sind da fünf. Das erste war die Bergpredigt, da haben wir uns 2 Stunden mit beschäftigt. Dann haben wir gesprochen über die Jüngerrede in der letzten Stunde, wir werden heute die Gleichnisrede betrachten, werden dann Matthäus 18 die Gemeinderede und zum Schluss schließlich 2 Stunden mit der Endzeitrede uns beschäftigen. Heute aber, wie gesagt, die Gleichnisrede, Matthäus 13, spannende Kapitel, so Sie die Zettel nicht vorliegen haben, Sie können auch an das Büro schreiben, dann schicken wir Ihnen vorher die Zettel, die Dinge zu und dann können Sie entsprechend das bekommen, da können Sie es mitverfolgen, ansonsten schlagen Sie zu Hause Matthäus 13 auf und dann können Sie dem Text auch folgen. Ja, da sind in dieser Gleichnisrede insgesamt 7 Gleichnisse drin und ich habe uns für den Andachtstext ein ganzes mitgebracht, das ist ein ganz kurzes, aber auch ein ganz tolles, ein Himmelreichsgleichnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Da heißt es in Matthäus 13 in den Versen 45 bis 46, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns jetzt schenkst und gibst für diesen Abend. Wir wollen dich bitten für die Andacht, dass du sie uns öffnest, dass du uns einfach die Dinge zeigst und offenbarst, die darin einfach für uns wichtig sind. Wir wollen dich bitten, dass du uns das schenkst und das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen Segen gibst, Herr. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Wie man in das Himmelreich kommt, so habe ich diese Andacht überschrieben und das geht nicht ohne unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Das sagt dieses kurze Gleichnis und ich möchte über 3 Punkte sprechen. Erstens über das Suchen von Jesus, zweitens über das Finden von Jesus und drittens über das Loslassen um Jesu Willen. Da geht es drum. Erstens um das Suchen von Jesus. Ja, wie kann ich ins Himmelreich kommen? Ins Himmelreich kann ich nur dann kommen, wenn ich Jesus finde. Und da ist diese Vergleichsebene eben mit der sehr kostbaren Perle halt, nicht? Das ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus. Den muss ich finden. Es geht darum, den zu finden, aber dazu muss ich ihn erst einmal suchen. Und da heißt es eben auch, ein Kaufmann, der geht hin und der gute Perlen suchte. Ins Himmelreich komme ich nicht automatisch, weil ich irgendwie in die Landeskirche hineingeboren bin, komme ich nicht automatisch, weil ich so ein anständiger Kerl oder eine anständige Frau bin, sondern indem ich zu Jesus finde und dazu muss ich Jesus suchen. Und dazu ruft uns die Bibel immer wieder auf, zum Suchen des Herrn. Also wenn Sie das Buch der Chronik mal gelesen haben, da kommt immer wieder Stereotyp, sucht den Herrn, auch bei den Propheten immer wieder, sucht den Herrn. Auch das kriegt das Volk Israel immer wieder vorgeworfen halt, nicht, dass sie nicht den Herrn suchen. Wir müssen den Herrn suchen, das ist entscheidend. Richtet euer Herz darauf, den Herrn zu suchen. Kolosser 3, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sucht nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Also wir sollen mit unserer Suchbewegung ganz klar auf das Geistliche, auf das Himmlische ausgerichtet sein. Und wenn wir Christus suchen, wenn wir Jesus suchen, dann hat diese Suche eine gewaltige Verheißung. Gott sagt uns, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden, so will er sich von uns finden lassen. Die Suche. Und er verheißt, dass der, der ihn sucht, Amos 5, dass er leben wird. Wer nämlich Jesus findet, bekommt ewiges Leben. Wenn Sie den Wochenpsalm diese Woche schon gelesen haben, das ist der Psalm 34, wir sind in der Woche nach Okuli, da heißt es Psalm 34, Vers 11, Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Gestern wurden ja wieder die Listen der reichsten Männer veröffentlicht, halt jetzt mit über 100 Milliarden der eine, also unglaublich reiche Menschen halt. Aber diese Menschen, die Jesus nicht haben, aber viel Geld, die werden eines Tages hungern und darben, denen wird es schlecht gehen. Aber wer den Herrn sucht, der ist ein echter Gewinner, der wird keinen Mangel haben. Und der ganze Lebensinhalt, der ganze Sinn unseres Lebens besteht letztlich, so sagt es die Schrift, in der Suche nach Jesus. in Apostelgeschichte 17, als Paulus diese Predigt am Areopag hält, da wo die ganzen Philosophen sind, da sagt er, Gott hat das Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdkreis wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und dann kommt es, damit sie ihn suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Dazu ist das Menschengeschlecht gemacht, um zum Herrn zu finden, um ihn zu suchen. Damit sie ihn suchen, so steht es hier wörtlich drin. Und das Problem ist, dass in der Welt die Menschen nur den Segnungen der Schöpfung nachjagen. Die suchen sie. Das Geld, die Schönheit, die Macht, das lange Leben, aber den Schöpfer selber, den ignorieren sie. Die Schöpfungen, die Schöpfungsgaben, das soll geholt werden. Aber den Schöpfer selber, der wird tatsächlich vergessen. Die Welt gibt der Schöpfung die Ehre, aber verneint den Schöpfer. Aber das möchte der Schöpfer nicht und er ruft uns dazu auf, ihn zu suchen. Wir, die wir Christen sind, wir wissen, wo wir den Herrn zu suchen haben. Das ist ja ganz wichtig, muss man Leuten immer wieder sagen. Nicht, dass sie irgendwie hingehen, Mandalas malen oder irgendwelche Naturerlebnissen nachhängen, sondern wir müssen in die Schrift gehen. Also wenn man eine kostbare Perle sucht, da braucht man hier im Raum nicht zu suchen. Da muss man am besten irgendwie in die Südsee fahren und Taucher werben. Da wird man eine kostbare Perle finden. Man muss also wissen, an welchen Orten man sucht. Und wenn man den Heiland Jesus Christus sucht, ist es wichtig, dass man in die Schrift geht. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Und Jesus selber sagt auch, sucht mich in den Schriften halt, sie sind es, die von mir zeugen. Das heißt also, wenn wir Jesus suchen wollen, dann müssen wir in die Schrift gehen. Wichtig, wenn wir Jesus suchen wollen, das sage ich Leuten auch immer wieder halt, und die dann sagen, ja, und ich lese jetzt intensiv in der Bibel, aber ich finde ihn immer noch nicht. Da muss man wissen, es gibt eine Sache, die Suche nach Jesus Christus behindert, das ist erkannte Sünde. Erkannte Sünde blockiert das Finden von Jesus Christus. Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und da, wo erkannte Sünde festgehalten wird, da kann man den Heiland schwerlich finden. Ich erkläre das immer meinen Konfirmanden. Wenn man ein Auto wachsen will, da hilft es nichts, den besten Wachs zu kaufen und den aufs Auto zu schmieren, ohne vorher das Auto gewaschen zu haben. Wenn da noch der ganze Dreck drauf ist, da hilft der beste Wachs nichts. Da muss erst der ganze Dreck vom Auto runter, das muss gesäubert werden und dann kann ich das Auto wachsen. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Da muss erstmal der ganze Dreck von mir runter, die ganze Sünde, die muss ich zu ihm bringen und dann bin ich frei, dass ich entsprechend auch dann Jesus suchen kann und ihn finde. Und das ist das Zweite, das Finden von Jesus. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand. Also wenn wir von ganzem Herzen suchen, wenn wir Sünde loslassen, dann werden wir, wenn wir in die Schrift gehen, Jesus finden. Und zwar durch den Heiligen Geist. Die Gabe des Heiligen Geistes, die können wir nicht bestimmen. Und immer Vorsicht, wenn euch Leute irgendwie erzählen, ich kann jetzt durch Handauflegen dir die Gabe des Heiligen Geistes in dem Moment vermitteln. Ich habe die Kraft und ich kann dich auch durch die Handauflegung gesund machen, weil da so ein ganz besonderer Wirkfluss ist. Das funktioniert nicht. Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine freie, unverfügbare Gabe unseres Herrn. Wir können gewisse Dinge machen, um das zu blockieren. Wir können uns öffnen, dann schenkt das Gott auch. Aber Menschen haben nicht die Kraft, dass sie es anderen Menschen geben können. Wir können Menschen in der Seelsorge begleiten, wir können für sie beten, können den starken Arm Gottes bewegen. Und trotzdem ist er es in letzter Konsequenz, der es macht. Aber das Finden von Jesus, das hängt nicht von unserem Bemühen und letzter Konsequenz ab, das müssen wir auch machen, sondern das muss dann tatsächlich durch den Heiligen Geist geschehen. Aber wenn wir in das Wort gehen und wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann lässt Gott sich finden. Das hat er verheißen. Das ist das Wunderbare. Dann werden wir ihn finden. Und dann schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Und dann verstehen wir das Wort Gottes. Das ist der Prozess des Glaubens halt. Ins Wort gehen, lesen, dem vertrauen und dann zündet der Heilige Geist in uns halt und dann entsteht Glauben, dann wächst der Glauben. So funktioniert das. Und wenn man das getan hat, dann merkt man das auch. Das Finden von Jesus ist etwas, das weiß ich, genauso wie ich weiß als junger Kerl, dass ich mit 17 Jahren irgendwie in die Mitschülerin verliebt habe. So, das kann ich zwar auch nicht beweisen, aber in meinem Herzen drin weiß ich, oh hey, sie ist die Allerschönste, die Allertollste und da weiß ich, dass ich lichterloh in Flammen stehe. So, und genauso ist es eben, weil Gott sich ja mit der Liebe vergleicht halt, ist es eben mit Gott. Die Wiedergeburt ist etwas, das kann ich anderen Leuten nicht beweisen. aber das merke ich natürlich, wenn ich Jesus gefunden habe. Das ist eine Riesenfreude, das ist das Allerschönste und Allertollste, was es auf und in dieser Welt gibt. So eben wie bei diesem Kaufmann, der gute Perlen sucht und auf einmal die absolute Bombe findet halt. Und genauso ist es mit Jesus Christus, dass man einfach dann absolute Freude in sich spürt. Das ist ja so ein Brennen. Ihr, die ja zum Glauben gefunden habt, ihr wisst das, wovon ich spreche, dass wenn man dann bei Jesus ist, so diese erste Liebe, dieses erste Brennen, das ist was ganz Wunderbares halt. Und das ist was ganz Tolles, übrigens auch nichts etwa nur fürs erste Mal, sondern wann immer man wieder zu Jesus gefunden hat, kommt das wieder. Es gibt im Christenleben so Aufs und Abs, es gibt immer mal Phasen, wo es nicht ganz so dolle ist mit dem Brennen halt, da muss man sich aufmachen, neu Jesus suchen, und wenn man ihn dann neu findet, dann kommt auch diese erste Liebe wieder, dieses Brennen, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber das ist so wunderbar, dass wenn wir wirklich Jesus von ganzem Herzen suchen, dass er sich diese kostbare Perle dann von uns finden lässt. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und dann wird alles andere im Leben, wenn man wirklich zu Jesus gefunden hat, nur noch zweitrangig oder drittrangig. Denn dann lässt man Dinge um Jesu Willen los. Das Loslassen um Jesu Willen. Da heißt es, und er ging hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Damit man mit der Kaufmann hier in diesem Gleichnis eben in den Besitz dieser guten Perle kommt, da verkauft er alles, was er hat. Alles andere spielt keine Rolle mehr. Sein Haus und seine Esel und was immer der auch besitzt haben mag, alles spielt keine Rolle mehr. Er trennt sich von allem, nur um das eine zu haben. Und so ist es eben auch bei Jesus. Das wird dann die Nummer eins. Nicht, dass man das dann notwendigerweise machen muss. Die Familie hinter sich zu lassen, alles Geld wegzugeben, das Auto aufzugeben, das muss man nicht tun. Aber wenn das dann im Vordergrund stünde, um die Beziehung zu Jesus zu behindern, dann muss man das aufgeben und dann wird man das auch aufgeben. Die Bibel berichtet immer wieder davon, etwa Petrus und Andreas, die lassen ihre Schiffe hinter sich zurück. Matthäus der Zöllner, der nun Schreiber dieser Gleichnisrede gewesen ist, der hat also seine Lebensstellung, seine Verbeamtung dort aufgegeben, halt nur weil er eben zu Jesus gefunden hat. Und dann wird alles andere zweitrangig, das ist das Entscheidende. Wenn man Jesus gefunden hat, dann darf man trotzdem noch eine gute Familie haben, dann darf man trotzdem sich ein schönes Häuschen hinsetzen und man kann Dinge genießen im Urlaub. Überhaupt gar keine Frage. Aber es hat nicht mehr diesen Stellenwert, den es vor der Bekehrung hat. Wenn ich das Allertollste gefunden habe, wenn ich in einer Beziehung zum lebendigen Gott bin, ist klar, das, was vorher alles Nummer 1 oder 2 war, das setzt sich alles zurück, das ist ein Automatismus. Und das lässt man dann auch los. Da hat man eine ganz andere Einstellung zu den Dingen dieser Welt, weil man ja weiß, ich suche nicht mehr das, was hier irdisch ist. Das kann man nochmal nett mitnehmen, gar kein Thema und Gott danken. Aber ich habe eine ganz andere Ausrichtung. Ich bin bereit, Dinge loszulassen, eben weil ich zum lebendigen Gott gefunden habe. Wie man in das Himmelreich Gottes kommt, eben indem man Jesus Christus, die kostbare Perle, findet. Das Suchen von Jesus, das Finden von Jesus, das Loslassen um Jesu Willen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, darum wollen wir dich bitten, dass wir immer wieder bereit sind, dich zu suchen, Herr, dass wir immer wieder, auch wenn wir das schon gehören, einfach ja unsere Schuld dir bringen und uns dann ganz neu auf die Suche machen und dann einfach uns von dir finden lassen, Herr, dass wir dich finden, dass dann wirklich Freude bei uns ins Leben einkehrt, auf dass die Dinge dieser Welt dann einfach auch die richtige Reihenfolge in unserem Leben haben. Danke, dass wir dich in der Schrift finden dürfen, Herr. Und wenn wir jetzt gleich weiter schauen in diese Gleichnisrede, Matthäus 13, Herr, so wollen wir dich bitten, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst, Herr. Amen. Da wir heute ohne Liedbegleitung sind, sind wir nicht halt. Wir wollen singen, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Das ist das Lied, jetzt muss ich selber gucken. 169, 1 bis 2. Ich hatte gedacht, wir haben keinen Klavierspieler, hier haben wir aber, wir singen es trotzdem. 169, 1 und 2, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Schatz, erhalte mir, denn ich ziehe es aller habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.
Halleluja, ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen wie Maria tat.
Ja, heute die Gleichnisrede. Ein sehr interessantes 13. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Wir können nicht oder werden nicht alle 52 Verse besprechen. Ich habe nur einiges rausgegriffen, möchte Ihnen aber nochmal einen kurzen Überblick geben und Sie ermutigen, heute Abend oder morgen einfach nochmal das ganze Kapitel als Ganzes zu lesen. Möchte aber trotzdem, wie gesagt, so einen kurzen Überblick geben über das, was im Kapitel drinsteht. In diesem gesamten Kapitel gibt es 7 Gleichnisse. Davon sind 4 an das gesamte Volk gerichtet, also eine viel größere Zuhörerschaft, und 3 sind exklusiv für die Jünger. Die 4 an das Volk sind einmal das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, vom Senfkorn und vom Sauerteig. Und die 3 Gleichnisse für die Jünger sind das Gleichnis vom Schatz im Acker, von der kostbaren Perle und vom Fischnetz. Ganz interessant ist hier, dass 2 Gleichnisse auch von Jesus in diesem Kapitel ausgelegt werden. Das ist ganz wichtig, da werden wir nachher auch drauf zukommen, weil eben dieses eine Gleichnis vom Unkraut und am Weizen, wo eben auch die Auslegung gegeben wird und beim Sämann, Jesus selber ganz genau nochmal erklärt, wie das Gleichnis zu verstehen ist. Und das ist nicht nur hilfreich für den Verständnis, für das Verständnis eben des Sämann-Gleichnisses oder des Gleichnisses vom Unkraut und am Weizen, sondern eben auch für alle weiteren Gleichnisse, die wir in der Bibel finden, weil Jesus damit quasi eine Stereotype vorgegeben hat, über die einfach das dann entsprechend zu verstehen ist. 4 dieser Gleichnisse, die sind Sondergut. Sondergut nennen wir in der Theologie Texte bei den Synoptikern. Synoptiker sind die 3 Evangelisten, die ersten 3, Matthäus, Markus, Lukas, die einen sehr, 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 sehr ähnlichen Aufbau ihres ganzen Evangeliums haben. Die haben zwar unterschiedliche Längen, Matthäus hat 28 Kapitel, Markus 16 halt, aber sie sind im Aufbau sehr gleich, bis auf die Sondergutstellung. Und da merkt man dann häufig, wo so Eigenheiten eben des Evangelisten sind. Und bei Matthäus hier, wie gesagt, sind es 4 dieser insgesamt 7 Gleichnisse, die die anderen beiden nicht haben. Das Johannesevangelium ist nochmal ganz anders, bis auf die Passionsgeschichte ist da alles ganz, ganz anders halt als bei den Synoptikern. Und diese 4 Gleichnisse, die nur Matthäus hat, ist einmal eben dieses Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen, der Schatz im Acker, das Gleichnis von der Perle und das Gleichnis vom Fischnetz. Ganz interessant ist, wenn man sich die Gleichnisrede anguckt, die Rahmung, die der Gleichnisrede gegeben und geschenkt ist. Denn das ist auch immer wieder wichtig, auch wenn man einen Predigttext liest, ob es ein Vers ist oder eine ganze Perikope, also ein Sinnabschnitt, oder auch ein ganzes Kapitel. Es ist immer wieder zu gucken, was ist vorher wichtig und was ist nachher. Also was war vorher, was ist nachher, weil da häufig Zusammenhänge bestehen. Das hat Gott da nicht umsonst getan. Und auch diese ganze Rede, die Matthäus hier schreibt, ist von Gott so eingebettet, dass die Rahmung eine identische ist. Und zwar der Text, der zuvor steht, die Perikope, das ist die Geschichte von Jesus wahren Verwandten, wo ihm da gesagt wird, das sind deine Brüder, deine Schwestern. Und da sagt er, nee, das sind die nicht halt, nicht, also nicht meine Blutsverwandten, sondern die eben mein Wort hören und tun. Ist hier der Akzent bei Matthäus, das sind meine Verwandten halt. Also diese Beziehung über seine Worte, über das, was er macht und wie die umgesetzt werden. Und zum Ende der Rede ist es eben so, dass er in Nazareth, seiner Heimatstadt, verworfen wird halt nicht. Der Prophet gilt nicht zum eigenen Lande halt. Also das ist einfach nochmal ganz wichtig, auch nochmal sagen für den Kontext, zu sagen, diese beiden Texte thematisieren dann nochmal so das Umfeld für die Rede. Diese Gleichnisrede machen die Polarisierung Jesu in der Gesellschaft, in der damaligen Gesellschaft, wegen seiner Worte deutlich. Also daran hatten sich damals schon die Geister geschieden, und zwar bei Jesus. Und wenn Jesus verworfen worden ist und Ablehnung erfahren hat, dann müssen wir uns nicht wundern, dass auch nicht jeder klatscht, wenn wir irgendetwas tun. Und das ist das Entscheidende, einfach auch wichtig, das muss man immer und immer und immer wieder wissen, auch für den Dienst. Es wird dann gefährlich für uns, wenn alle es gut finden, dann ist es schwierig. Wenn alle nur noch klatschen und sagen, ja, das war ja ordentlich halt, dann kann irgendwas nicht stimmen, weil das liegt in der Natur der Sache des Evangeliums, dass eben, wenn es klar gepredigt wird, widersprochen wird, dass es Widerstände gibt. Wir wollen die nicht provozieren, wir müssen die nicht irgendwie selber konstruieren, aber die werden kommen, das ist etwas ganz Klares und eben auch hier, das macht nochmal die Gesamtsetzung in dieser Rahmung der Gleichnisrede deutlich. Dann ist es interessant, dass nicht nur diese sieben Gleichnisse erzählt werden und dass er eben auch zwei Gleichnisse auslegt in dieser Gleichnisrede, sondern dass eben in diesem 13. Kapitel in der Gleichnisrede Jesus auch noch etwas über den Sinn der Gleichnisse sagt, warum er so spricht und die Dinge deutlich macht, einfach zu sagen, warum das letztlich so gesetzt ist. Und da möchte ich jetzt im dritten Punkt einiges zu sagen, halt über Form, Sinn und Allgemeines zu Gleichnissen. Matthäus 13, Vers 10 bis 17, also das sind jetzt keine Gleichnisse, die er selber erzählt, sondern nachdem er einige erzählt oder als erzählt hat, da heißt es, und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und dann antwortet Jesus und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Augen hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und in Matthäus 13, Vers 34 bis 35 heißt es nochmal, dass alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt. Also, das ist ganz wichtig, Jesus gebraucht Gleichnisse in seiner Rede und wir alle kennen ganz viele Gleichnisse von ihm aus den Evangelien. Das ist eine von ihm ganz besonders bevorzugte Form, um Dinge auszudrücken. Und zwar, um es denen, die gläubig sind, noch deutlicher zu machen und denen, die nicht gläubig sind, so sagt es Jesus hier, komplett die Ohren zu verstocken. Und das ist etwas, was wir erstmal aushalten müssen. Das ist keine eigene Idee, die ich entwickelt habe, sondern ich habe es Ihnen ja gerade auch vorgelesen, habe es hier abgedruckt halt, zu sagen halt, eben auch mit dem Bezug, dass die Ohren derer einfach auch verstockt werden, dass sie mit sehenden Augen nicht sehen werden halt, dass sie es eben nicht erkennen sollen halt. Und dass wir dann eben, weil die Leute Jesus nicht kennen, keinen Zugang zu diesen Gleichnissen kriegen. Ich werde gleich erläutern, wie Gleichnisse auszulegen sind. Aber wenn ich Jesus nicht kenne, kann ich die Dinge nicht verstehen. Dann werde ich sie falsch verstehen, dann werde ich Gleichnisse falsch auslegen. Und so setzt Jesus dieses Verkündigungsmittel ein, eben um es uns, die wir wiedergeboren sind, deutlich zu machen, aber auch die Menschen, die nicht zu ihm gehören, sie zu verstocken. Genauso wie das bei Jesaja gewesen ist. Und da bricht sich vieles mit unserem Jesusbild. So die selbstgehäkelten Jesusbildchen halt, nicht, der da mit Birkenstock um die Ecke läuft, halt, nicht Gitarre spielt und jeden lieb hat. So ist es nicht. Das sagt die Schrift ganz deutlich. So sagt es Jesus selber nicht. Jetzt kann man hingehen und kann sagen, das hat Jesus gar nicht gesagt, da kommt die Theologie, das müssen wir aus der Bibel rausschmeißen, halt, das stimmt gar nicht, dann setzen wir die Bibel außer Kraft. Das müssen wir aushalten. Ich sage Ihnen das ganz deutlich, das sind Dinge, die bricht auch eine Theologie, da muss man aufpassen, das muss man auch sagen, einfach so sagen, deshalb spricht Jesus in Gleichnissen halt. Dass er eben, der Zweck ein doppelter ist, er will, die Gleichnisse wollen sowohl offenbaren wie auch verhüllen. Offenbaren für die, die zu Jesus gehören, verhüllen für diejenigen, die eben nicht zu ihm gehören. Und die hören das auch und machen das auch mit, aber können es nicht verstehen. Ich vergleiche das mit den Gleichnissen immer wie mit dem Weihnachtsfest. Sie können ja Weihnachten feiern und Weihnachten feiern. Am 24. März sind ja alle irgendwie am Weihnachten feiern. Also von den 81 Millionen Deutschen, die... Am 24. Dezember, Entschuldigung. Am 24. Dezember sind ja alle irgendwie am Weihnachten feiern. So, da ist ja jeder irgendwie jeder feiert Weihnachten. Die meisten haben auch einen Christbaum zu Hause. Von den 81 Millionen Deutschen sind es bestimmt 70 Millionen, die feiern das. Aber wer feiert es denn wirklich richtig? Weihnachten ist ja nicht Weihnachten dadurch, weil da irgendwie eine Gans gebraten wird, ein Weihnachtsbaum steht, weil man die Mutter, den Vater und sonst wem alles Geschenke macht halt und vielleicht auch noch ein christliches Lied singt. Aber wenn ich da nicht wirklich an Jesus Christus denke, ist das alles nur nicht Weihnachten. Und so Weihnachten wird es nur für den, der eben tatsächlich an Jesus denkt. Der sagt, okay, da denke ich daran zurück, dass Gott Mensch geworden ist. Dann ist es etwas, und genauso ist es mit den Gleichnissen. Ich kann das Gleichnis auch hören. Das kann ich mir sogar an die Wand malen oder kann sonst was mit tun. Wenn ich es nicht durch den Heiligen Geist verstehe, dann bleibt es mir letztlich verschlossen. Dann ist es einfach nur Äußeres. Dann kann ich es nicht annehmen. Die Gleichnisse müssen durch den Heiligen Geist offenbart werden. Und wenn der Heilige Geist das versteht, dann erläutert, dann versteht man auch die Gleichnisse. Bei den Gleichnissen ist es immer so, dass die Gleichnisse eine Parabel, so kann man das verstehen aus der Mathematik, das kennen Sie vielleicht, und dass die einen Vergleichspunkt haben. Ich habe das häufig auch schon in Predigten gemacht, wenn ich über ein Gleichnis gesprochen habe, dass ich Ihnen als erstes vor der Predigt gesagt habe, was ist der Vergleichspunkt? Man nennt das in der Theologie den Tertium Comparationis, also den Vergleichspunkt, auch in der Literatur. Und welches Element ist denn welchem in dem Bild zuzuordnen? Also es gibt immer eine Sachhälfte bei einem Gleichnis und eine Bildhälfte. Also das Bild ist das, was Jesus gebraucht. Er spricht von Dingen, wie hier mit dem Kaufmann. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann. Der Kaufmann sucht eine Perle, wenn er sie findet, verkauft er sie. Das ist ja nur, um etwas zu verdeutlichen. Das ist das Bild. Die Sachhälfte meint, aha, die Perle ist Jesus Christus. Und der Kaufmann ist ein Mensch, der sich in dieser Welt orientiert. Er sucht was sehr Kostbares, findet das Kostbares, lässt alles letztlich los, weil er so freudig erfüllt ist. Das ist dieser Übertrag. So muss man das letztlich verstehen. Hier in dem Gleichnis einfach, weil es heißt, das Himmelreich gleicht. Da kann man es nicht anders auslegen. Also das, was ich Ihnen als Andacht gebracht habe, können Sie nicht anders verstehen. Das wird immer wieder leider gemacht, auch dann von Theologen. Die gehen dann hin und legen Gleichnisse nicht über den Vergleichspunkt aus, sondern nehmen irgendetwas anderes raus. Beispiel die Geschichte mit den Arbeitern im Weinberg, die zu unterschiedlicher Stunde gedungen werden. Da geht es ums Himmelreich Gottes, da geht es darum, um die Unverdienbarkeit der Gnade. Da gehen hier die Gutmenschen dieser Welt, die SPD und Grünen und CDU-Politiker, wie sie alle auch sind, hin und greifen das dann raus und sagen, ja, hier müssen wir was lernen über die Arbeitspolitik, über Bezahlung, da müssen wir am besten in sozialkommunistische Strukturen kommen. Gleiches Geld für alles. Das kann ich nicht machen, damit vergewaltige ich so ein Gleichnis, weil ich den Vergleichspunkt verschiebe, der hier überhaupt gar nicht gegeben ist. Das ist ganz wichtig, dass ich bei einem Gleichnis, dass ich bei einer Parabel grundsätzlich alles immer richtig auslege, richtig zuordne. Und das ist bei den Gleichnissen, wenn ich im Glauben stehe, ganz einfach. Wenn ich nicht im Glauben stehe, den Heiligen Geist nicht habe, dann wird das wildeste Spekulation und dann kann man die Texte in alle Richtungen vergewaltigen. Also, Beispiel, wir werden das gleich sehen, ich lese es aber hier schon mal vor, die Deutung vom Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen, da sagt Jesus das ganz klar. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleich einem Mensch, der guten Samen auf seinen Acker sägte, deut uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihm, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Also hier ist ganz klar dieses Gleichnis ausgelegt. Da sagt Jesus, okay, hier das habe ich im Bild gesprochen, aber das versteht ihr ja nicht, deshalb erkläre ich es euch nochmal. Das hier ist sachlich tatsächlich gemeint. Darum geht es halt. Die Schnitter sind die Engel, die Unkraut, das sind die Kinder des Bösen, der Feind ist der Teufel, Ernte ist das Ende der Welt. Wir werden das gleich noch näher betrachten, aber da ist das eindeutig. Und da legt Jesus tatsächlich den Maßstab fest, wie eben Gleichnisse zu verstehen sind. Und da ist es ganz wichtig, dass man immer wieder diesen Vergleichspunkt richtig setzt. Die sind uns fast immer gegeben, dass Jesus sagt, dass sehr häufig das Himmelreich Gottes gleicht. Und dann kann man es nicht anders auslegen als eben darüber. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gleichnisse sind nicht nur etwas, was Jesus gebraucht hat, sondern wir finden sie an vielen anderen Stellen der Bibel auch. Da gibt es ganz berühmt und tolle Stellen halt, 2. Samuel 12, kennen Sie diese Nathanspredigt, als er zu David kommt halt, der den Ehebruch begangen hat und er spricht dir nicht direkt an und sagt, du bist ein Sünder, weil du des anderen Frau genommen hast, sondern er erzählt die Geschichte, diese sehr rührige Geschichte eben halt nicht und lässt ihn vollkommen in diesem Bild drin halt nicht, wo da so ein Mann ist, der nur ein Schaf hat, ein anderer hat ganz viele Schafe, da kriegt der Mann mit den den vielen Schafen Besuch. Und weil der Mann mit den vielen Schafen nicht eins von seinen Schafen nehmen will, da schlachtet er das Schaf von einem anderen halt und dann bringt er den um. Und der König David ist so richtig in dem Bild drin. Und dann sagt er, du bringst den Mann mehr fertig in meinem Reich, hat so einer keinen Platz. Und dann kommt der Vergleichspunkt, da sagt er, du bist der Mann. Du bist der Mann, du bist der reiche Mann mit denen, das ist der Vergleichspunkt. Und dann knackt das alles und dann checkt er sofort, okay, das ist es halt und schlägt in sich und tut Buße halt. Also, oder das tolle Gleichnis halt von die Jotams-Fabel, wo es da um die Bäume geht, wo keiner so richtig König sein will halt, nicht der Ölbaum, nichts, sondern am Ende sind es die Dornen halt, die sich dann vor allem beugen halt, auch da wieder deutlich zu machen, was eben dieses Königtum von dieses neu angeschippte Königtum dann möchte halt. Also auch hier überall Gleichnisse oder an vielen Stellen, die wir letztlich finden. Das Interessante ist, dass die Gleichnisse, und das ist das ganz, ganz, ganz Tiefe, auf der einen Seite unglaublich einfach zu verstehen sind. Also Sie werden kaum eine Kindergottesdiensteinheit sehen, wo keine Gleichnisse verarbeitet werden. Immer wieder, auch in den ganzen religionspädagogischen Entwürfen der Grundschule, wunderbar mit den Gleichnissen. Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich sage immer, das sind so religionspädagogische Märtyrer, die sterben jedes Schuljahr einmal, weil die einfach so toll sich auch anfühlen. Einfach, da passt so viel, man kann so vieles reinpacken. So, da sind tolle Geschichten einfach und die Kinder können sie verstehen und die können so viel reinbringen. Die können das nicht nur malen, die können auch die Dinge verstehen. Es ist kinderleicht, die Kinder finden sich wieder in diesen ganz einfachen Geschichten, die erzählt werden. Die bringen sich in die Bilder rein und ganz vieles erschließt sich ihnen. Aber das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Das andere ist, dass die Dinger unglaubliche Tiefe haben. Wenn man da erstmal sich dann tiefer mit beschäftigt, wenn man dann rankommt, das ist etwas unglaublich Starkes, wo man sagt, das kriegst du gar nicht ausgeschöpft, dieses Bild, gerade wenn du dich dann weiter rein vertiefst. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dem Gleichnis vom Sämann, das habe ich bewusst jetzt nicht mitgebracht, weil dieses Gleichnis vom Sämann, Lukas 8, an ganz verschiedenen Stellen in meinem Leben halt mir wichtig geworden ist. Es war die erste Geschichte, die ich verstanden habe, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, halt, wo ich auf dieser Freizeit war und das erste Mal als gläubiger Christ dieses Hören, baff, da hat sich mir so viel aufgetan. Dann war es eine Sache, ich habe im zweiten Examen meine Examenspredigt über dieses Thema halten müssen, halt natürlich intensiv beschäftigt. Da sind mir ganz andere Dinge groß und wichtig geworden an dieser Geschichte mit dem Samen halt. Und dann, wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, die Predigt nach dem Predigtstreit, als ich erstmal wieder hier auf der Kanzel war und das ganz große Echo war, da war das vorgeschlagener Predigttext, war Sonntag 6. Gesime, das ist eben vorgeschlagen, habe ich gedacht, die Blöße gibt es dir nicht, was anderes rauszusuchen, du predigst über das, sonst sagen sie, ah, da hat er sich wieder was rausgesucht, nix, da bleibe ich beim vorgeschlagenen Predigttext. Auch da, ein Text, der mir an dem Sonntag so vieles gegeben hat, das so tief drin war, man kann das nicht erschöpfen. Das ist ein so einfaches Gleichnis mit dem Sämann, der geht zu werfen den Samen auf den Acker halt so. Also das ist ganz toll. Die Kinder verstehen das so einfach. Und für mich als Theologe ist das so einfach. Das ist eine der tiefsten Stellen, wo ich sage, da ist ganz viel über die Wirklichkeit des Teufels, was in diesem Gleichnis ausgesagt wird, über die Wirklichkeit des Teufels, weil er in den synoptischen Vergleichen unterschiedlich beschrieben wird. Das ist also was ganz, 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 ganz Tiefes. Also wie gesagt, das darf man bei Gleichnissen nicht vergessen. Es ist sowohl ganz einfach, für jeden einfach zu verstehen, wenn er den Geist hat, aber auch ganz große Tiefe. Du wirst mit dem Verstehen nie fertig, weil das ist unwahrscheinlich. Auch dieses einfache Ding hier mit der Perle. Glauben Sie mir, was der erste Andachtstext war, das hört sich so einfach an. Das gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, als er eine sehr kostbare fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Und das übertragen, das sind so viele Dinge, die dann auf einmal anfangen zu leuchten, der Geist einem erschließt, wenn man sich da reindenkt. Das ist, wie gesagt, ganz einfach. Das versteht jeder. Das ist so simpel. Und trotzdem hat das eine Tiefe, das ist unglaublich. Es ist bei den Gleichnissen in der Regel so, dass immer wieder typische, nachvollziehbare, alltägliche Dinge des Lebens beschrieben werden. Das ist die normale Regel, dass wirklich die Leute sich darin haben wiederfinden können mit ihrer Lebenswelt, ja sogar weiter, auch wir nach 2000 Jahren uns immer wieder da reinversetzen können, halt, weil die Dinge so einfach sind. Es sind mehrere Themen, die immer wiederkehren halt. Das eine ist die anbrechende Gottesherrschaft. Wie wird es im Himmelreich sein? Das Himmelreich gleich. Zu Beginn sehr, sehr viele Gleichnisse. Es geht zweitens um Gottes Tun. Wie handelt Gott? Also da das klassische Beispiel, der verlorene Sohn. Die Tiefe dieses Gleichnisses. Wahnsinn, können Sie ganze Predigtreihen drüber machen. Wilhelm Busch hat da mal wirklich Vers für Vers drüber gepredigt. Eine Tiefe, das Ding ist auch so einfach. So leicht verständlich, aber auch so unglaublich tief und so vielsagend, ganz starke Sache. Wie ist Gott? aber eben auch das Gleichnisse konkrete Anweisungen für das rechte Handeln der Menschen haben. Wir haben ja die Bergpredigt, die schließt ja mit einem Gleichnis eben vom Hausbau ganz klar, wo gesagt wird, so müsst ihr sein, halt nicht mit dem Hausbau auf Felsen oder der Hausbau auf Sand. So sind die Worte Jesu ganz klar, dass eben das immer wieder auch in Gleichnissen thematisiert wird, dass wir wirklich ganz klar gesagt bekommen, was ist zu tun und was ist zu lassen. Ich habe Ihnen dann noch vier unterschiedliche Gattungen hier aufgeschrieben, wie man auch dann Gleichnisse unterteilen kann. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Wenn man dann Theologie betreibt und wenn man dann gerade irgendwelche Arbeiten zu schreiben hat, muss ein Gleichnis auslegen, dann ist es immer gut zu sagen, welche Untergattung ist es denn? Ist es ein Bildwort? Also Bildworte sind eben so ganz kurze Dinge wie, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ist es eine Parabel, ist es eine Beispielerzählung oder eine Allegorie? Sie können sich gerne zu Hause durchlesen, wo die Unterschiede bestehen. Das sind diese vier Untergattungen. Trotzdem brauchen Sie bei allen Dingen halt entsprechend diese Vergleichspunkte halt. Das entnimmt Sie keiner dieser Sachen halt. Trotzdem gibt es da gewisse Unterschiede. Beispielsweise bei der Parabel ist es so, dass es da in der Erzählung absonderliche Züge gibt halt. Zum Beispiel die Schalksknechtsgeschichte, Matthäus 18, da werden wir nächste Stunde zu kommen halt. Das ist im engeren Sinn eine Parabel. Beispielerzählung halt ist zum Beispiel die Geschichte vom barmherzigen Samariter oder vom reichen Kornbauer. Und Allegorien ist es so, dass in der Allegorie ganz, ganz viele Möglichkeiten der Auslegung häufig bestehen. Also beispielsweise der gute Hirte, ich bin der gute Hirte. Und die Entfaltung daraus ist etwas zu sagen, wo man sagt, jawohl, da ist ein Bild ausgedrückt, ein Vergleich, aber der lässt ganz vieles wieder offen, wo wir sagen können, da können wir den guten Hirten von entfalten. Ich möchte jetzt aber gerne kommen zu eben diesem Sondergutgleichnis, also ein Gleichnis, das nur Matthäus hat, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das deshalb, weil eben da auch eine Auslegung direkt mit dabei ist, wo wir die Sachen von Jesus selber präsentiert bekommen, wie etwas zu verstehen ist. Das halte ich für ganz wichtig, deshalb möchte ich Ihnen dieses Gleichnis nochmal vortragen und da dann auch einige Dinge zu sagen. Er legte ihnen aber ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der gute Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bündet es in Bündeln, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und dann kommt nochmal so ein Zwischenstück und dann geht es weiter im Vers 36. Da ließen Jesus, also das ist jetzt kein Bezug mehr dann zu diesem Gleichnis, da ließ Jesus das Volk gehen, also er spricht das zum Volk und legt es den Jüngern und kam heim und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Zu diesem Gleichnis und seiner Auslegung sieben Schlaglichter, die ich benennen möchte. Die Auslegung hat Jesus selber gegeben. Also da muss man im Prinzip nicht mehr viel machen. Die Auslegung hat Jesus selber ganz klar gesagt. Nochmal, nicht vergessen, es geht hier ums Himmelreich. Leute fangen dann immer wieder an und sagen, ach, und mit der Vorherbestimmung. Und wie ist das? Und ich sage, Leute, wir müssen gucken, dieses Gleichnis spricht vom Himmelreich. Das ist ein Gleichnis. Da muss man mal gucken, dass man das genau darauf anwendet. Ich möchte aber sieben Dinge sagen, dazu eben, die ich für bemerkenswert halte. Das erste ist die Deutungshoheit des Gleichnisses. Die Deutungshoheit eines Gleichnisses liegt bei Jesus Christus. Das heißt hier, ganz klar, wenn wir diesen Text sehen, das ist ja ganz logisch, da kann sich niemand anderes hinstellen und die Dinge anders erklären, wie er das anders verstehen könnte oder wollte, weil Jesus ganz klar es ja ausgelegt hat. Er sagt, wie er es gemeint hat. Da gibt es nichts mehr zu deuteln. Das steht in Stein gemeißelt, das ist so. Aber das ist nicht nur in diesem Gleichnis so, sondern die Deutungshoheit liegt immer bei Jesus. Und zwar deshalb, weil er über seinen Heiligen Geist uns die Bedeutung seines Wortes und seiner Gleichnisse erschließt. Deshalb müssen wir immer wieder zu Jesus kommen und wie die Jünger fragen, Herr, was willst du mir denn durch diesen Text sagen? Ich wiederhole immer wieder mein Gebet vor der Predigt, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Das ist der, auch wenn das ein stereotyper Versuch ist, immer wieder mein Wunsch an Gott zu sagen, er möge es mir klar gemacht haben in meiner Vorbereitung, aber auch jetzt, was ich dann davon verbalisiere, damit die Gemeinde das verstehen kann. Ohne das geht's nicht. Jesus muss es erklären. Er hat die Deutungshoheit über die Predigt, er hat die Deutungshoheit über sein Wort und dem müssen wir uns unterstellen. Und es geht nur durch und über Jesus. Nicht nur hier eben bei diesem Gleichnis, sondern insgesamt bei aller Wortverkündigung. Es ist etwas ganz Wichtiges, das ist nicht nur beschränkt auf diesen Text, sondern die Deutungshoheit liegt bei Jesus. Und wir müssen an und bei Jesus angebunden sein, um über seinen Geist sein Wort verstehen zu können und es auch anderen auszulegen. Aber natürlich auch für uns selber, die wir selber in Bibel lesen, wir brauchen seinen Geist. Wenn ihr Bibel lest, bitte ganz praktisch immer wieder sagen, Herr, bitte sprich du zu mir, bitte öffne du mir dein Wort, zeig mir durch deinen Geist, was dran ist. Wirklich Gott einladen, dass er kommt und dass er die Deutungshoheit übernimmt, dass er durch die Texte zu mir spricht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Die Deutungshoheit nicht nur dieses Gleichnisses, sondern aller biblischen Texte liegt bei Jesus und bei ihm wollen wir sie auch immer wieder an- und einbinden. Ein zweites, das Himmelreich. Mit dem Himmelreich, und es sind ganz viele Gleichnisse, die das Himmelreich thematisieren, ich habe das eben schon angesprochen, mit dem Himmelreich ist es etwas, was bei Jesus, was in der Bibel ganz klar schwarz und weiß ist. Im Himmelreich bist du drin oder bist du nicht drin? Zum Himmelreich gehörst du oder gehörst nicht dazu? Da gibt es keine Alternative, da gibt es keinen Zwischenbereich, da gibt es tatsächlich nur schwarz und weiß. Das machen alle ganz deutlich. Auch hier in diesem Gleichnis natürlich zu sagen, dass auf dem Feld, also auf der Erde, da ist natürlich normale, richtige, gute Frucht, da ist die Saat und das ist Unkraut. Und die einen kommen ins Reich Gottes, die werden leuchten wie die Sterne und die anderen werden verworfen, die werden brennen. Punkt. Da wird einem vorgeworfen, ach, Mittelalter, Fundamentalismus, aber so ist es einfach. So wird es am Ende der Tage sein. Wir haben jetzt nochmal gestern mit den Konfirmanden über den dreifachen Ausgang gelernt, halt, wie wird das sein? Die einen sofort bei Jesus, die anderen nach dem Gericht und andere eben verworfen werden. Ganz klar, entweder dabei oder nicht dabei. Ganz klare Sache. Und die, nicht nur hier an dieser Stelle, immer wieder im Himmelreich ist es tatsächlich so, da kommen Leute nicht rein, die nicht dazugehören. Lukas 14, wenn da beim Abendmahl jemand ist und er wird gefunden und hat nicht die Festkleider an, rausgeworfen, da wo Heulen und Zähne klappern ist. Ganz deutlich Matthäus 24, der Bezug, wenn Jesus wiederkommen wird, zu sagen, mit dem Rückgriff auf Noah. Bei Noah war es auch so, wird immer sagen, es wird sein wie bei den Zeiten Noahs, die einen sind in der Arche, die überleben, die anderen sind draußen und ersaufen. Die sind am Ende. Punkt. In dieser Schlichtheit, aber auch in dieser Deutlichkeit muss das gesagt werden. Und wir können da nicht hingehen und sprechen dann von Allversöhnung. Zu sagen, werden schon alle in den Himmel kommen. Und nicht nur alle christlichen Konfessionen, nicht nur alle, die Kirchensteuer bezahlen, auch alle, die zu einem anderen Gott glauben und natürlich alle Menschen auf dieser Welt.
gibt ja sowieso nur einen lieben Gott, der über allen ist, egal wie man nennt. Und vielleicht gibt es auch viele liebe Götter und weiß der Kuckuck was. Auf jeden Fall am Ende des Tages fassen wir uns alle an die Hände und dann ist alles gut im Tode. Das ist ein Kulturprotestantismus, der leider heute da ist, der schon mal vor über 100 Jahren da gewesen ist, zu sagen, die Menschheit entwickelt sich immer weiter, dass alles nur gut wird. Da ist ein Fortschritt und ein falscher, ja, es wird schon gut werden, Glauben. Der ist bar jeglicher Vernunft, vor allem aber bar jeglichen dessen, was in der Bibel steht. Da ist ganz klar zu sagen, halt, im Himmelreich ist es so, gibt es zwei unterschiedliche Arten. Die einen sind Unkraut, die anderen sind guter Samen. Die einen sind wiedergeboren, die anderen sind nicht wiedergeboren. Die einen gehören zu Jesus, die anderen haben Jesus abgelehnt. Punkt. Also das ist etwas ganz Wichtiges, dass das Himmelreich diese ganz klare Unterscheidung hat. Ein drittes exegetisches Schlaglicht, der Same und sein Schicksal. Da wird an vielen verschiedenen Stellen in diesem Gleichnis halt einfach darauf Bezug genommen. Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf sein Acker säte. Als er aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut unter den Weizen und ging davon aus. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sie auch das Unkraut. Also das heißt, erstmal, wir als gute Saat finden uns unter Unkraut. Wir sind in einer gefallenen Welt. Ich sage das mit diesen Worten Jesu von diesem Gleichnis. In einer gefallenen Welt. Und jeder, der seinen Glauben klar lebt, die Nachfolge Jesu wirklich nicht versteckt, der wird das erleben, wie er von Unkraut umgeben ist. Ich sage das deutlich, von Menschen, die eben nicht bei Jesus Christus sind. Und dieses Schicksal, das haben wir erstmal zu tragen, als diejenigen, die aus dem Geist geboren sind, dass wir in einer Welt sind, die eben nicht zu Jesus Christus gehört. Das müssen wir immer wieder vor Augen haben, diese Zweiklassengesellschaft zu sagen. Nicht schwarz, nicht weiß, nicht Mann, nicht Frau, sondern wiedergeboren, nicht wiedergeboren. Das ist unser Schicksal. So wird es im Himmelreich sein, aber das ist eben das auch, was hier auf dem Acker, auf der Welt tatsächlich passiert. Dass es diese Trennung auch gibt. Das ist häufig für uns nicht sichtbar. Man kann nicht immer genau sagen, wiedergeboren, 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 das weiß nur der Herr. Was wahre Kirche ist, ist unseren Augen verborgen. Aber es gibt eine wahre, es gibt eine falsche Kirche. Das ist jetzt keine Idee von mir, das ist die alte Theologie der Reformation, dass es eben diese beiden Bereiche gibt. Es gibt eine sichtbare, es gibt eine unsichtbare Kirche. Nicht alles das, wo Kirche draufsteht, das ist auch Kirche Jesu Christi, also zum Herrn gehören. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und das müssen wir wissen, dass auch in der Gemeinde, auch in der Kirche eben beiderlei Dinge mit aufgehen. Deshalb müssen wir uns nicht wundern, wenn die Verhältnisse manchmal so furchtbar sind, wie wir sie heute in den evangelischen Landeskirchen antreffen. Das Glück, das wir wissen werden, ist einfach, dass eines Tages das gerichtet wird. Dass eines Tages geklärt wird von Jesus Christus selber, wer dazu gehört und wer nicht. Wenn er seine Schnitte aussendet, dann werden die Dinge geklärt werden, final. Und das können wir dann in aller Ruhe abwarten. Da können wir tatsächlich sagen, hier wollen wir einfach mal schauen. Nicht, dass wir uns auf unser Werk irgendwas einbilden, da können wir ja auch nichts machen. Das hat ja auch keinen Wert. Aber wenn es in Christus ist, dann hat es Bestand. Und dann werden wir anderswo zugehören als diejenigen, die in der Kirche seiend Jesus Christus ablehnen. Ich muss ja sagen, da ist ja Bremen in vielem Vorreiter. Also als ich damals da kam vor 10 Jahren, da war das ja so ein bisschen und Glaubenslehre und Gewissensfreiheit. Aber ganz Deutschland hat sich damals aufgeregt, das weiß ich noch, da war ich noch Pfarrer, dass in der Diakonie hier in Bremen Jesus Christus aus der Satzung gestrichen wurde. Das muss man sich ja vorstellen. Diakonisches Werkstreich Jesus, die Frauenhilfe war das ja halt nicht, die das gestrichen hatte. Da wird Jesus Christus rausgestrichen. Da sagen die Leute, da hören wir damit, als wie wenn du sagst, hier bei Werder Bremen, ab heute hören wir auf Fußball zu spielen. Es gibt auch keine Fußbälle mehr, wir machen jetzt alles andere, aber Fußball nicht mehr, das sagt man so. Aber Jesus Christus nicht mehr. Und wie gesagt, das wird Jesus eines Tages beurteilen. Vor dem haben sich dann Menschen zu verantworten halt. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt. Und die da Unrecht tun, werden in den Feuerofen geworfen. Da wird Heulen und Zähneklapper sein, da werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in des Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Also das müssen wir als Samen, das dürfen wir auf uns beziehen, das dürfen wir wissen einfach, dass wir unter Unkraut gesät sind. Und es ist nicht an uns, Dinge rauszureißen, das wird der Herr eines Tages tun. Wie gesagt, wir müssen gegen Irrlehrer auftreten, wir müssen Dinge auch klar benennen, aber das liegt am Herrn letztlich auch Urteile zu fällen, das wird am Ende der Zeiten tun. Für uns aber ist es, das ist unser Schicksal, wir sind nicht in einer Gemeinde von Reinen, schon gar nicht in einer Welt von Reinen, sondern wir sind gesät unter das Unkraut. Ein viertes, die Existenz des Teufels. Das spricht Jesus auch an, das ist übrigens sehr häufig auch in den Gleichnissen, auch beispielsweise in dem Sämannsgleichnis, wo er dann auch von dem Feind redet halt. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Existenz des Teufels ist etwas, mit dem Jesus nicht nur gerechnet hat, sondern hat es ja selber auch erlebt bei seiner Versuchung und auch bei dem Verrat, wenn wir jetzt in der Passionsgeschichte sind, in der Passionszeit sind. Wenn wir die Passionsgeschichte lesen, so ist es ja Judas, in den der Teufel fährt nach der satansfreien Zeit. Nach der Versuchung gibt es ja, wir sprechen davon, von der Zeit, wo eben der Satan nicht mehr in dieser Welt wirkt, wo Jesus ist halt, aber dann wieder in Judas reinfährt. Deshalb, wie gesagt, die satansfreie Zeit. Und aber Jesus weiß um die Existenz des Teufels und weiß eben auch für die Zeit, wo eben Jesus noch nicht wiedergekommen ist, was der Teufel in dieser Welt tut. Und er wirkt in dieser Welt. Und das ist etwas ganz Wichtiges auch für unser Grundverständnis, was wir wissen müssen. Es gibt nicht nur unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der Gutes tut. Er steht über allem. Aber er hat es zugelassen, dass es einen Bösen gibt und der wirkt auch in dieser Welt. Mit ganz furchtbaren Dingen, am furchtbarsten natürlich das Wegziehen vom Wort Gottes. Aber das ist wichtig, dass wir mit dieser Realität auch rechnen, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Sonst verstehen wir auch ganz viele Dinge nicht. Ganz viele Dinge, die uns Menschen antun, ganz viele Dinge in der Weltgeschichte, aber auch ganz viele Dinge, die wir tun. Das hat mit Verführungen zu tun, dass der Widersacher uns zieht, dass er uns wegbringen will von Jesus, wegbringen will vom Wort. Und ganz vieles in deinem Leben, wenn man erstmal einen Blick wird, dann wirst du merken, was da teuflisch gewesen ist, dass Menschen sich haben verführen lassen, dass ganze Staaten sich haben verführen lassen vom Teufel und Dinge dann so gewesen sind, dass sie Leben behindern, dass sie Leben zerstören. Das ist ein Kennzeichen letztlich des Teufels, dass er Menschen in den Tod führen will, sowohl in den biologischen Tod dieser Welt, aber natürlich vor allen Dingen auch in den ewigen Tod. Das ist wichtig, dass wir diese Existenz des Teufels immer wieder vor Augen haben. Und das ist nicht irgendwie so ein kleiner Kinderglaube, sondern es ist etwas ganz Entscheidendes. Damit gewinnt der Teufel viel an Einfluss, wenn man das nicht vor Augen hat. Und Jesus warnt immer wieder in den Gleichnissen mit aller Kraft zu sagen, das ist der Teufel, der Feind ist der Teufel. Habt Acht darauf. Die Bibel warnt immer wieder in den Briefen hier. Passt auf, er geht rum wie ein schreiender Löwe im Petrusbrief halt. Da ist er sucht, wen er verschlingen kann. Ihr müsst aufpassen halt. Ihr müsst euch wappnen gegen den Teufel halt, weil ihr habt keine Chance gegen ihn. Wenn er merkt, dass er da ist, dann müsst ihr mit meinen Waffen gegen ihn kämpfen. Nämlich mit meinem Wort, mit dem Gebet, mit dem Geist. Ein fünftes, das Ende der Welt, die Wiederkunft Jesu. Auch das ist etwas, was in den Gleichnissen immer wieder thematisiert wird, dass eben es zum Punkt kommt, wo eben die Welt zu Ende ist. Und auch das ist etwas, was uns Jesus hier mit diesem Gleichnis ins Gedächtnis ruft, zu sagen, es kommt die Zeit, wo alles zu Ende sein wird, wo Jesus die Schnitter aussendet und wo er das Ende der Welt bereiten wird. Die Ernte ist das Ende der Welt. Das Ernte ist das Ende der Welt. Und da müssen wir mal Hand aufs Herz legen. Also mit unserem eigenen Tod, da rechnen wir ja vielleicht. Aber rechnen wir wirklich auch damit, dass diese Welt früher oder später untergeht? Und ich erlebe das immer wieder, dass ich entweder bei Christen das feststelle, die sind total in so einer Endzeitmanie, da muss man auch aufpassen, wenn es dann nur noch alles ist und dann die anfangen zu berechnen und wissen, dass das in 14 Tagen passiert oder wenn irgendwelche Monde stehen und sie schauen. Aber das noch Schlimmere ist, dass Leute da so eine komplette, ich weiß das zwar als dogmatische Richtigkeit, aber habe ich das wirklich am Zettel? Ist das wirklich bei mir drin im Nachdenken? Genauso wie ich weiß, okay, bei meinem Auto muss ich irgendwann tanken. Ich kann fahren, irgendwann muss ich wieder tanken. Und genauso müssen wir wissen, wir leben, aber irgendwann kommt Jesus wieder. Kann sein, dass wir vorher biologisch sterben, dass wir es nicht erleben werden, aber die Bibel sagt immer wieder, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam. Das immer wieder auf der Uhr haben, uns davor zu verantworten, ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges halt. Und nicht deshalb, weil ich jetzt hier so, weil vom Pietismus geprägt, dass wir so eine Nähe zur Endzeit haben, nein. Und deshalb, weil die Bibel es immer wieder entsprechend sagt, darauf müsst ihr aufpassen, darauf müsst ihr Augenmerk legen. Ein sechstes. Der Schluss des Gleichnisses, auch das finden wir immer wieder, auch beim Sämann-Gleichnis, im Lukas-Evangelium halt nicht, wer Ohren hat, der höre, auch das in der Offenbarung, Sie kennen das immer wieder halt nicht, wenn die Sendschreiben der Gemeinde, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, immer wieder eben diese Formulierung, wer Ohren hat, der höre. Die Gleichnisse sind ja ein Sprachakt. Wir haben auch am Sonntag hier gesprochen über die Schöpfung als Sprachakt, aber das, was Jesus ausdrückt, sein Wort, ist ja auch Sprache. Und er lädt uns ein zum Hören. So kann ich dieses Wort verstehen. Wer Ohren hat, der höre. Ich kann dieses Wort entsprechend im Griechischen verstehen als Einladung. Und zu sagen, eingeladen,
hört euch die Gleichnisse Jesu an. Hör genau nochmal hin. Hörst du, Jesus lädt dich ein. Nicht nur heute Abend, sondern eben auch noch zu sagen, Mensch, geh morgen nochmal hin, lies dir nochmal das 13. Kapitel zu. Jesus lädt dich ein. Schau noch einmal rein, hör noch mal zu, wer Ohren hat, der höre. Hör es dir noch mal ganz genau an, was ich dir zu sagen habe, was ich dir in meinem Gleichnis zu sagen habe. Das ist eine Einladung, die Jesus immer wieder ausspricht. Auch das finde ich ganz toll, dass der Heiland uns einlädt, sein Wort zu hören. Der lebendige Gott uns einlädt, sein Wort zu hören. Aber, und damit komme ich zum 7. und letzten Punkt, es ist nicht nur eine Einladung, sondern es ist auch ein Befehl. Ich kann das ja auch anders verstehen, so ist es auch möglich im Krieg. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Also ich kann dieses verstehen, dass ich sage, okay, ich lade auch jemanden Fernstehenden ein, nun beschäftige damit auch jemand, der schon dabei ist, tu es nochmal. Ich kann es aber auch befehlen. Wer Ohren hat, der höre. Wenn du denn im Geist bist, gefällig, dann hör auch auf die Stimme des Geistes. Wenn du Christ bist, dann lies auch in dem, was Futter für den Christen ist, nämlich das Wort Gottes. Hör dir das an, was der lebendige Gott dir zu sagen hat. Wenn du in einer Beziehung mit dem Herrn stehst, dann brauchst du es ja, dass du auch in Kommunikation mit ihm bist, dass du mit ihm sprichst im Gebet, aber natürlich, dass er auch zu dir redet durch sein Wort. Und deshalb, hör zu. Das kennen Sie alle, die Sie Eltern sind, die Sie schon mal ein Kind erzogen haben halt. Nicht, wenn die dann ein bisschen größer werden und dann ihren eigenen Kopf haben, dann muss man auch irgendwann das Einladende lassen, nur bitte, bitte mach mal, sondern da muss man hingehen, da muss man sagen, so Fräuleinchen, und jetzt hörst du mal ganz genau zu. Das heißt, du nimmst es dir wirklich zum Verstand hin und zum Hören gehört dann nicht nur das akustische Wahrnehmen, sondern das steckt ja auch im Horchen drin, das Gehorchen. Nicht nur das Hören, sondern eben auch das Gehorchen. Und das ist eben dann auch so eine Sache, die der Herr uns hier zuruft, dass er sagt halt, nun nimm dir das wirklich auch zu Herzen. Du kannst natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt das alles mit, was heute in dieser Bibelstunde gelaufen ist, gerade jetzt auch die Wortbetrachtung zum Schluss. Ich mache da so mein Häkchen dran oder auch nicht. Ich gebe dem Latzel mal für die heutige Stunde eine 3, eine 2 oder eine 4 minus, keine Ahnung, was es werden wird. Das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, was Gott dir aus dieser Geschichte sagt. Und wo du sagst, da habe ich was verstanden. Und dann, wenn du es gehört hast, halt nicht, wenn du es wahrgenommen hast, dann tu es auch, dann setz es auch um. Wer Ohren hat, der höre. Hör es dir an, was ich dir gesagt habe und bitte, setz auch um, dieses Hören, nun hör mal ganz genau zu, das tut unser Herr und Heiland Jesus Christus, dass er uns nicht nur einlädt zum Hören, sondern dass er uns eben auch das Hören befiehlt. Das nochmal 7 Schlaglichter aus eben diesem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und seiner Deutung. Heute sind wir 1,5 Minuten früher fertig geworden. Ich darf mich von unserer Internetgemeinde verabschieden, wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Wir werden in der nächsten Woche weitermachen mit Matthäus 18. Das ist dann die Gemeinderede. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.